Mit der Familie oder bei Freunden? Mit Raclette, Gans, Fondue oder Buffet? Klassisch mit Karpfen oder Würstchen mit Kartoffelsalat? Bunt geschmückt leuchtet die Plastiktanne oder riecht es nach Nadeln und Bienenwachs? Alles in Rot und Weiß gehalten? Wird noch musiziert, gelesen oder ein Gedicht vorgetragen? Schafft man es besinnlich, sich dem Stress und Konsumwahn zu entziehen? Oder gibt man sich voll und ganz der Folklore hin und surft ganz oben auf der Glühweinwelle? Über all dies werden wir gleich reden. Es soll aber auch noch jemand anderes zu Wort kommen. Es ist uns eine große Freude, dass Ines Helke uns besucht hat, mit der wir ein tolles Interview geführt haben, in dem es auch darum gehen wird, wie unsere ganze Gesellschaft voneinander profitiert. Der Baschcast.
Aus dem Stadtteil für den Stadtteil.
Und darüber hinaus. Welcher Verwandte sich früher im roten Rauschebartkostüm versteckt hat, welches Geschenk das schönste war und warum wir den Schnee ganz schön vermissen und über vieles mehr, rede ich heute mit meinen Gästen.
Sangeeta Fager.
Und Roman Daniels.
Ja, mit der weihnachtlichen Stimmung ist das, finde ich, noch ein bisschen schwierig. Die Lebkuchen liegen ja schon seit Juli, August, glaube ich, in den Läden. Schnee fehlt mir persönlich sehr, da kommen wir bestimmt später auch noch zu. Das hat, finde ich, auch ganz viel mit Stimmung zu tun. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir erstmal ein bisschen an. Was ist überhaupt Weihnachten? Habt ihr da ein paar kleine Geschichtchen für mich?
Ja, also bei mir, ich komme aus einer multireligiösen Familie oder religionslosen Familie, deshalb war da nie so der Einschlag so groß. Wir sind dann zu Weihnachten immer in die Kirche zum Gottesdienst. Ich glaube, das war eher, weil meiner Oma das damals noch sehr recht war. Mir natürlich damals als Kind nicht, weil man wollte ja die Bescherung haben. Und dann irgendwann haben wir in der Klasse erzählt, wie denn bei uns zu Weihnachten gefeiert wird. Und da hat ein Klassenkamerad gesagt, dass bei ihnen, also die gehen einfach alle auf ihre Zimmer und dann läutet irgendwann die Glocke und dann war der Weihnachtsmann da und die Geschenke liegen unterm Weihnachtsbaum. Und das habe ich dann bei uns zu Hause irgendwann mal vorgeschlagen. Und dann, nachdem meine Oma verstorben ist, sind wir nie wieder in die Kirche gegangen zu Weihnachten.
Okay, bei uns gab es von allem etwas. Also ich bin ja in Indien aufgewachsen, da war es tendenziell, also mit dem Schnee war da nicht so wahnsinnig viel. Aber wir hatten, das war für die Kinder immer das Allergrößte, es kam ein Elefant. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen und da wurde dann für alle Kinder ein Elefant bestellt und der Mahut hat dann uns immer mit dem Rüssel die Kinder hinten auf den Elefantensitz setzen lassen und wir waren dann alle hell begeistert, weil man dann immer eine Runde durchs Dorf auf dem Elefanten reiten durfte. Mega, wow. Kann ich nur sagen. Und inzwischen ist es bei uns aber ganz klassisch, wir gehen in die Kirche. Ich habe die allerwitzigsten, verrückten Krippenspiele gesehen, total abgefahren. Meine Schwiegermutter fand es immer ganz furchtbar, weil es nicht ernst war, weil wir hatten Darth Vader schon mal auf dem Krippenspiel, der das Christkind oder Jesuskind durch die Gegend getragen hatte. Wir hatten Engelchen, die weinen mussten, weil der Flügel nicht da war. Wir hatten Schafe, die wild durch die Kirche gewandert sind. Das war sehr lustig mit meinen Söhnen dann immer in die Nachbarschaftskirche, wo sich alle trafen und sehr viel Spaß hatten. In der Zeit, wo die Kinder dann abgelenkt in der Kirche waren, hat irgendjemand Magic die Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt. Mhm. Bei uns war das immer sehr witzig, also sozusagen mit meinen Kindern. Ich glaube, die fanden das sehr witzig.
Zu den Geschenken und zu den persönlichen Familienritualen kommen wir gleich noch. Ihr habt noch ein, zwei andere schöne Anekdoten mitgebracht.
Ja, ich komme ja aus der Christkind-Gegend eigentlich. Bei mir gab es, also ich habe das den Weihnachtsmann erst kennengelernt, als ich in den Norden gezogen bin, weil ich komme aus dem Süddeutschen und da kam immer das Christkind mit dem Glöckchen, so wie du es erzählt hast. Also das hat meine Oma mir immer erzählt, dass dann alle rausgingen und dann klingelte das Glöckchen und dann war das Christkind da gewesen. Und ich war dann immer verwundert, dass hier oben immer vom Weihnachtsmann gesprochen wurde. Ich habe dann gelernt, ich habe jetzt mal nachgeguckt, warum Christkind und Weihnachtsmann und wie das so zusammengehört. Und der Weihnachtsmann geht auf den heiligen Nikolaus von Myrna zurück, der da ein Bischof in der Türkei war vor vielen hundert Jahren. Und damals war Weihnachten gar nicht so das Geschenkeaustauschfest, sondern eigentlich wurden die Geschenke zu Nikolaus gebracht, weil der Nikolaus, der heilige Nikolaus, ein Heiliger aus der katholischen Kirche, hat viele gute Taten getan, hat Leuten Geld geschenkt, damit sie zu Weihnachten oder die, nee, nicht zu Weihnachten, aber am 6. zum Beispiel was zu essen kaufen konnten. Also er hat viele mildtätige Taten getan und hat den Menschen geholfen, die in Not waren. Und deswegen ist er heilig gesprochen worden. Und als die Protestanten dann sozusagen sich mit dem Thema Weihnachten beschäftigten, war die Idee, man will ja eigentlich nicht so viele Heilige haben. Also Protestantismus geht ja auch darum, dass es eben diese Heiligen nicht gibt. Und um von diesem Heiligen wegzukommen, wurde das Christkind, das Jesuskind eingeführt. Und irgendwann wurde dann auch die Geburt Jesu der wichtigere Tag und nicht der Nikolaustag am 6. Also um auch wegzukommen von diesem Heiligen. Das war so wie so eine Protest, ein Teil der protestantischen Protestbewegung. Und dann gibt es da nochmal 3 Dreher und 5 Wendungen, warum es im Süddeutschen, wo die ja eigentlich katholischer sind, inzwischen aber das Christkind gibt und weniger den Weihnachtsmann und hier oben im Protestantischen den Weihnachtsmann gibt. Also es gibt sozusagen 5 Dreher in diese Geschichten. So viel habe ich noch nachgelesen, fand ich sehr spannend. Wieso hat der Weihnachtsmann eigentlich so eine rote, also wieso ist der immer in Rot gekleidet?
Ich weiß das nur über das Rentier, über den Rudolf, der in den USA den Weihnachtsmann durch die Lande bringt. Denn das Rentier Rudolf ist Gegenstand eines Liedes, das eine Auftragsarbeit war von einer Kaufhauskette, die ein Malbuch für Kinder vertrieben hat. Und um das besser zu vertreiben, haben sie dieses Lied in Auftrag gegeben. Und es war dann auch eines der erfolgreichsten Lieder des Jahres und überhaupt. Und heute ist Rudolf gar nicht mehr wegzudenken. Es gab damals allerdings ein paar Bedenken, weil ja zum Beispiel eine rot leuchtende Nase eher ein Zeichen ist für zu viel Glühwein getrunken. Ja. Und man das den Kindern eher so nicht mitgeben wollte. Aber die Bedenken wurden ausgeräumt und Rudolfs Nase glüht noch immer
rot. Ja, genau.
Genau. Und dann gibt es noch die schöne Geschichte von einer Getränkemarke. dass der Weihnachtsmann, der ja schon eher üppig immer dargestellt wurde, mit Rauschebart und so weiter, dann irgendwann das Rot von dem Logo dieser Getränkemarke hatte und auch wie eine Flasche, also sozusagen einen engen Gürtel trägt, der sozusagen die Form dieser Flasche, dieser Getränkemarke hat. Und deswegen sozusagen dieses Bild von dem Weihnachtsmann, der rot gekleidet ist mit dem Rauschebart, sich dann auch noch an die Getränkemarke angepasst hat.
Ich glaube, das ist auch gar nicht so lange her, vor knappen 100 Jahren oder so erst. Wir haben ja heute jetzt auch aktuell wieder dieses wunderschöne KI-Video oder vielmehr der Werbespot, der gerade aktuell im Fernsehen läuft. Fantastisch. Schöne neue Welt. Aber gut, genug der Ironie. Jetzt hatten wir ein bisschen Anekdoten quasi zur Weihnachtsgeschichte. Was bedeutet für euch persönlich Weihnachten?
Da kann ich anfangen. Es hat sich geändert auf jeden Fall. Also das war früher, hatte man halt einfach, es war halt einfach Freizeit, es war wie Ferien. Das habe ich nicht, also ganz früher, klar, ging es sehr viel um die Geschenke. Man ist doch ich war zumindest als Kind sehr viel materialistischer als heute. Dann war es irgendwann die freie Zeit. Man hatte halt einfach Ferien, das war schön. Man hatte Weihnachten, lecker Essen und dann Silvester hat man gefeiert und hatte zwischendurch seine Ruhe. Und jetzt, also ich hatte, vor 2 Jahren hatte ich an Weihnachten, war ich Corona-positiv. Und zu der Zeit hat die Frau meines Bruders, die war da in einer Stammzellenspenderkartei. Und es stand auch eine Stammzellenentnahme im Januar an für ein leukämiekrankes Kind. Also wirklich dramatisch, tragisch und ganz wichtig. Und man muss ja kerngesund sein für so eine Stammzellenentnahme. Und da stand es dann, also da ging es dann einfach nicht, dass ich mit dazukomme. Und dann habe ich halt ein Weihnachten allein bei mir zu Hause verbracht. Meine Eltern haben dann einmal so Weihnachtsessen vorbeigebracht und so vor die Haustür gestellt. Das war ehrlich gesagt, das war nicht so schön. Das war eine ziemlich, also in dem Sinne, ja, einsame Zeit, weil ja auch, also alle anderen haben ja auch was zu tun. Viele haben ja was vor. Und wenn man dann auf einmal sein Feiertagsprogramm verliert, das war schon echt öde. Also ich habe mich dann das Jahr darauf wieder sehr auf Weihnachten gefreut und auf das Zusammensein und die Zeit zusammen. Und
ja, ich finde gut, dass du das sagst, weil auch was meine Kindheitserinnerung angeht oder generell auch mein Bild von Weihnachten und der Weihnachtszeit ist sehr positiv, sehr familiär und so weiter. Und vielleicht sollte man, wo du das gerade ansprichst, auch nicht vergessen, dass es eben viele gibt, die haben nicht das Glück, dass sie da familiären Halt haben oder aus welchen Gründen auch immer Weihnachten alleine verbringen müssen. Und an die soll sich das ja trotzdem richten und der Wunsch, dass sie natürlich dann trotzdem eine gute Zeit haben. Ne?
Bei uns sind eigentlich immer, ist es kein Familienfest, sondern Familie und Freunde und Freundinnen, weil wir immer Besuch haben und wir auch immer Leute da haben, die, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen keine Familie haben oder nicht mit ihrer Familie feiern wollen oder mit uns feiern wollen. Soll ja auch schön sein. Deswegen ist immer viel los und wir haben irgendwann beschlossen, dass wir nicht immer die Großeltern abfahren, sondern die alle zu uns kommen, weil wir sozusagen die, als die Kinder noch klein waren, das auch entspannter fanden. Und es kamen eben auch Freundinnen und Freunde dann und das war eigentlich immer sehr schön. Also es war ein Abend zum Zusammensein, so. Also 24. und 25. ist immer viel spazieren gehen, viel rausgehen. So. Genau, das war bei uns ganz wichtig. Und es war auch immer klar, bei uns ist Open House, also wenn sich jemand alleine fühlt oder keinen Bock hat, alleine zu sein, dann gerne bei uns vorbeikommen. Und jetzt, wie war das denn bei dir, Marek?
Also ich will nicht sagen, dass es in der Regel stressig ist, aber ich habe immer viel auf der Uhr und ich glaube, das kennen viele in der Vorweihnachtszeit. Also ich persönlich habe da einfach immer viel auf der Uhr und ich glaube, Uhr ist da ein gutes Stichwort. Das ist so ein bisschen wie der Gürtel der Sanduhr, so will ich es mal sagen. Da muss vor Weihnachten wirklich alles durch. Und ich habe das ja gerade schon gesagt, also familiär hat das einen schönen Stellenwert, weil in der Zeit ist es für mich so, also ich versuche es auch so ein bisschen zur inneren Einkehr zu nutzen, dass man sich dann auch ein bisschen erdet, dass man, bevor das neue Jahr wieder losgeht, ein bisschen zur Ruhe kommt. Und was ich so schön finde, das kennt ihr vielleicht auch, zwischen Weihnachten und Silvester. Das ist wie eine Woche, die nicht im Kalender steht. Das ist so geschenkte Zeit.
Ja, genau.
Und ich finde es am schönsten, wenn man einen vollen Kühlschrank hat und theoretisch nicht raus muss. Keine Termine, klar, kann man sich natürlich am ersten sehen wir uns auch nochmal mit der Familie. Wir treffen uns am zweiten auch in meiner Freundesrunde. Früher war das auch so, Weihnachten haben wir uns immer abends getroffen im Freundeskreis. Und alle die in aller Herren Länder und überall verstreut waren, waren dann wieder bei ihren Familien, also in der alten Heimat. Und wir haben uns, ich glaube, ab 10 ging das los und hatten dann einmal im Jahr quasi so ein Riesenfreundeskreis-Reunion-Treffen. Und das war immer toll, weil, wie gesagt, Leute, die man das ganze Jahr nicht gesehen hat, das war dann immer die Chance. Aber wie gesagt, in den letzten Jahren, versuche die Ruhe zu genießen, die Ruhe vom nächsten Sturm dann im nächsten Jahr.
Weil du das gerade so schön gesagt hast mit diesem, da ist so eine Woche, die nicht da ist, so finde ich ganz toll. Ich war auch mal echt erschöpft nach Weihnachten besucht, lalala. Und wir hatten unseren Söhnen ein wunderbares Buch geschenkt. Hier noch ein kleiner Buchtipp, genau. Von Andreas Steinhöfel, Rico Oskar. Und das Vom Himmel hoch heißt das Buch. Es ist eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auch erwachsen eine schöne Geschichte hören wollt von einem hochbegabten und einem tiefbegabten Jungen, die zusammen ein Weihnachtsabenteuer erleben.
Das ist gut, dass du das gerade sagst. Ihr habt ja vorhin schon mal angefangen. Was waren so Rituale bei euch in der Familie? Wurde musiziert? Habt ihr gelesen? Gibt es da so prägende Erinnerungen oder bestimmte Sachen, auf die ihr auch Wert gelegt habt, jetzt zum Beispiel wie mit den Kindern?
Soll ich mal anfangen?
Du kannst gerne anfangen.
Mein Großvater hat Geige gespielt und ich habe Blockflöte gelernt. Ihr könnt euch also ungefähr vorstellen, wie das war. Ich habe die Töne nicht sehr genau. Aber es wird viel gesungen bei uns. Also wir singen gerne und deswegen wird auch bei uns viel um in Weihnachten gesungen. Und als meine Jungs noch kleiner waren, fing das dann irgendwann im Oktober mit Tannenbaum an und hört dann irgendwann hoffentlich im Januar wieder auf.
Ja, da muss ich sagen, dass ich glaube, also mit dem Tod meiner Großmutter da viel von unserer Weihnachtsrede, das hängt viel an ihr, merke ich gerade. Also wir haben da ein bisschen gesungen, aber das war nie so präsent. Plätzchen ist ein großes Ding, also Essen. Das Essen haben wir gern, gut und gern übernommen. Weihnachtsbaum auch, aber ansonsten waren da, also jetzt so streng weihnachtliche Traditionen, nicht so viele, ne.
Wie war es denn bei dir?
Ja, auch so, also wir haben immer musiziert, wir waren mehr Generationshaus, auch mit Großeltern und Urgroßeltern und so weiter. Mein Opa war Musiker, hat Geige gespielt, meine Oma Klavier und Akkordeon. Und als wir dann so groß waren, hat mein Bruder das Klavier übernommen. Ich habe auch Geige gespielt. Und so haben wir dann vorher immer musiziert und auch später dann gelesen. Und auch mein Neffe, der muss jetzt auch langsam ran. Und auch meine Nichte, die hat dann natürlich auch was vorgetragen. Das finde ich immer schön, bevor es dann an die Geschenke geht. Und ich weiß, irgendwann haben wir noch ein Brüderchen dazu bekommen. Und der hat immer ganz inbrünstig, oh Tannenbaum. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum gesungen. Und seitdem wird es bei uns immer dreimal gesungen. Das ist etwas, das hat sich quasi durchgesetzt. Stichwort Essen. Habt ihr auch ein Ritual gehabt, was das angeht? Also ich weiß, da scheiden sich die Geister. Meine Oma wollte immer Karpfen. Und dann gab es Karpfenblau und sie war die Einzige, die das gefreut hat, zum Beispiel. Oder ich weiß, mein Vater hat sich jahrelang, auch so ein Kindheitsding, Würstchen mit Kartoffelsalat gewünscht. Und wir haben die Eltern bekniet, dass es wieder Raclette gibt. Das war dann immer toll, weil jeder kann dann brutzeln und essen, wie man möchte. Ja, wir hatten auch mal Gans oder so, aber für uns war zum Beispiel Raclette immer das Größte. Letzten Jahre gerne Buffet gemacht, wo jeder was mitbringt. Macht es dann vielleicht auch leichter, dass nicht einer so lange in der Küche stehen muss. Ne? Also das war ja früher dann ja auch immer ein großer Faktor dann. Habt ihr da irgendwie bestimmte Essen, die ihr Weihnachten so zelebriert habt?
Nicht bestimmte Essen, aber es war eigentlich immer die gleiche Art des Essens. Also immer so ein typischer, sag ich mal, Sonntagsbraten-Festessen. Also entweder es gab Gans oder
gar nichts.
Lammkeule oder sowas. Es gab immer so ein ordentliches, ich sag mal, repräsentatives Prachtstücken Fleisch. Und weil ja wir auch den persischen Einschlag bei uns in der Familie haben, gab es dann eben dazu so Rotkohl und vielleicht noch Rosenkohl, aber dann eben nicht irgendein, sag ich mal, ein etwas Kartoffelartiges als Beilage, sondern eben Reis. Was dann halt so ein bisschen ja die Fusion der verschiedenen Küchen war dann, ja.
Wir sind die Raclette-Fraktion.
Raclette, genau. Wofür ich immer nie Verständnis für hatte, war Fondue, dass man dann an seinem Stäbchen sitzt und kriegt da nur so ein kleines Fitzel.
Statt es mit Käse zu überbacken, in Käse zu tunken, wo ist da der Unterschied?
Ja, aber gut, das ist natürlich Geschmackssache. Ja. Was finde ich auch so ein weihnachtlich, finde ich immer toll grundsätzlich, das trägt natürlich auch zur Stimmung bei, die Musik. Kurze Hose, Sonnenbrille, 25 Grad im September in Portugal. Ich saß in einem Bus, weil die Bahn ausgefallen ist. Und es plärrte aus dem Radio Mariah Carey mit All I Want for Christmas. Das war unfassbar skurril. Ich habe es aber gefeiert. Das ist ein bisschen zu früh. Was sind so eure Lieblingslieder? Oder was heißt Lieblingslieder, aber mögt ihr eher so die klassischen amerikanischen wie Bing Crosby, vielleicht klassische deutsche, O Tannenbaum, Leise rieselt der Schnee. Wir haben ja auch noch die ganzen modernen mit Ram, Weihnachtsbäckerei, Michael Bublé, Ariana Grande. Da gibt es ja auch ganz viel neue Klassiker, sage ich mal.
Ich glaube, also bei den Klassikern und den neuen Klassikern, das läuft bei uns zu Hause. Also Michael Bublé und dann haben noch auch sowas wie Frank Sinatra hat doch sicherlich auch mal ein Weihnachtsalbum oder sowas aufgenommen.
Ganz bestimmt.
Sowas läuft bei uns zu Hause, ja.
Gibt ein tolles von Harry Belafonte, ein Weihnachtsmix und ist dann so kreolisch angehaucht und so. Das ist auch sehr schön. Also wenn man, jetzt Konserve und selber singen, ist dann eher so dieses Silent Night, Stille Nacht heißt auf Deutsch, genau. Ja, sowas, das. Da bin ich als Kind total drauf abgefahren. Da kriegt die immer Gänsehaut. Das ist so ganz schön.
Also ich finde auch, in der Vorweihnachtszeit, ich mag die klassischen amerikanischen gerne. Die sind immer ein bisschen beschwingter. Heiligabend, ehrlicherweise.
Jingle Bells.
Ja, oder auch Feliz Navidad ist natürlich auch gern genommen. Aber an Heiligabend mag ich dann so ein bisschen die Schwere der deutschen Lieder. Das ist ein bisschen, ein bisschen getragener. Und wenn es um die Neuen geht, also bei Driving Home for Christmas, also Chris Rea hat mich jedes Mal, also das habe ich mir auch noch nicht überhört. Das ist zum Beispiel eins meiner Liebsten.
Sozusagen. Das ist ein neueres Lied, Driving Home for Christmas?
Ja, Wham ist ja auch ein neueres Lied, auch wenn es mittlerweile auch schon über 40 Jahre alt ist.
Relativ neu, also vielleicht nicht dreistellig, sondern zweistellig oder so.
Nicht von Christian Morgenstern. Genau.
Aber dann ist ja in den letzten 20, 30 Jahren ist kein neues Weihnachtslied zu dem Kanon dazugekommen. Das sind immer die gleichen geblieben, die...
Gab es so ein ganz...
Geremixed wurden oder...
Nö, du hast ja die ganzen neuen, auch Michael Bublé hat ja auch viel durchgecovert von den alten klassischen und so weiter.
Ich sage jetzt einfach ein neues Weihnachtslied.
Nein, es gab da von Ed Sheeran und Elton John so ein wunderbares Glöckchen, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es gab ein sehr glockiges Weihnachtslied, was auch ein Mega-Hit war.
Ja, auch Helene ist da ja fleißig, also da gibt es ja viel jedes Jahr. Ich glaube, war das nicht so, wenn du als Musiker, du brauchst ein Geburtstagslied, ein Weihnachtslied und da gab es noch was Drittes. Nicht zur Beerdigung, aber
Sommer, wahrscheinlich
irgendwie.
So ein Sommer-Hit.
Und wenn du das schaffst, da jedes Mal ein Lied zu platzieren, dann hast du deine Schuldigkeit getan. So. Ja, was mir persönlich Weihnachten wirklich fehlt, ist der Schnee. Der trägt unglaublich zur Stimmung bei. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, wenn dann, es war ja eh nicht viel hier in und um Hamburg, aber wenn man dann den Schlitten hochholt, macht so ein bisschen den Flugrost weg. Und dann gab es ja so einen Glaubenskrieg zwischen denen, die mit Speckschwarte ordentlich die Kufen einreiben oder mit Bienenwachs. Und dann ging es schön zum Rodeln.
Der Todesberg.
Gab es den bei euch auch?
Ja.
Die Todespiste. Okay. Die war runtergefließt sozusagen. Da waren Steine, wenn die überfroren waren. Dann.
Boah, Hammer.
Und rechts ging steil bergab.
Okay.
Deswegen.
Ja, es gibt hier ja in Altona, ne, da gibt es ja so ein paar, die dann so vereist sind, dass man fast nicht mehr hochkommt. Und da kriegt man dann richtig
Das ist richtig Todes.
Das ist richtig Todes.
Wie ist das bei euch? Weil es gibt ja auch viele, die sind froh, dass sie nicht Schnee schippen müssen und dass sie damit nichts mehr zu tun haben.
Ich würde gern Schnee schippen.
Mhm. Ich wohne in einer Wohnung, ich muss dann keinen Schnee schippen. Das machen dann andere.
Elegant und die Antwort rumgekommen. Okay. Habt ihr das gemacht, also du hast ja zwei Söhne, habt ihr das so, kennt ihr das mit Verkleiden zu Weihnachten? Habt ihr das gemacht für die Kinder?
Haben wir nicht gemacht.
Aber da fällt mir einmal, ich kann mich nicht dran erinnern, aber da hat wohl mal ein Freund meiner Eltern, hat sich als Weihnachtsmann verkleidet und ist dann Heiligabend zu meinen Eltern gekommen. Und der hatte so eine schreckliche Plastikmaske auf, dass ich als Kind nur geschrien hatte und auf dem Arm meiner Mutter saß und nur wollte, ich will auch keine Geschenke, der soll einfach nur weggehen, weil ich so viel Angst vor dem hatte. Und seitdem hat keiner mehr den Auftritt als Weihnachtsmann bei uns gemacht.
Ja, ich kenne das.
Gab es vorhin?
Ja, wir hatten sehr, sehr viele Weihnachtsmänner da. Aber das war eigentlich immer eher so, dann hörtest du irgendwie ein Glöckchen, dann sah man noch irgendwie jemand verschwinden. Und dann stand draußen einmal so ein toller Bollerwagen und da waren dann die Geschenke drauf, hat er quasi dagelassen und so weiter.
Voll
und
das Romantische.
Ja, Programm. Und ich erinnere noch auch mein kleiner Bruder, der Nachzügler. Meine Oma hat sich in so einen Sack Leinen verkleidet, stand dann vorm Fenster und hat da so hart rumgerumpelt. Der hatte tellergroße Augen und sagen wir mal so, seine erste Begegnung mit dem Weihnachtsmann war eher kontraproduktiv. Das, der war nachhaltig verstört und ich weiß von einer Freundin, die Kinder, die haben den verkleideten Mann im Wohnzimmer an den Schuhen erkannt. Es war nämlich der Nachbar.
Okay, es reicht also nicht irgendwie nur einen Mantel anzuziehen.
Nee, das reicht allerdings nicht. Habt ihr auch selber noch so ein, zwei Anekdoten aus eurer Weihnachtshistorie?
Ja, doch, ich habe, also ich wollte als wie vielleicht viele andere auch, damals wollte ich als Kind gerne immer eine Märklin-Eisenbahn haben, die ich dann um den Weihnachtsbaum aufbauen kann, weil der dann zu Weihnachten um den Weihnachtsbaum rundfährt, super klasse. Habe ich natürlich, wie viele andere auch, nie bekommen. Dann vor einigen Jahren war ich einen Freund besuchen und es ist ja manchmal so, dass in Treppenhäusern die Bewohner Sachen auf die Fensterbank stellen, die sie nicht mehr brauchen. Und dann gehe ich da eines Tages hoch und sehe da einfach einen Karton Märklin-Starter-Set mit Bahn und Schienen und allem drum und dran. Und ich packe diesen Karton, gehe hoch und frage, ey Leute, hat den keiner gesehen? Was ist denn hier los? Hier liegt eine Märklin-Eisenbahn zu mitnehmen. Und da hat dann ein Teil gefehlt und das haben mir dann Freunde, war Weihnachten, haben dann geguckt, wo die diesen Travo herbekommen und haben mir das geschenkt. Und jetzt habe ich eine Märklin-Eisenbahn, die ich seitdem aber ehrlich gesagt nur einmal aufgebaut habe.
Oh. Ja, immerhin.
Aber immerhin besser aber spät als
besser,
nie.
Ja, besser spät, aber dein Wunsch ging in die
Es ging dann doch in Erfüllung, ja.
Wie der heilige Nikolaus von Myrna, der hat nämlich auch immer auf die Fensterbänke seine Geschenke gestellt. Tatsächlich. Ja.
Und ist jetzt nicht mehr lang hin, dann kannst
ja,
du...
Ja, genau, kannst schon mal...
Ja, vielleicht stelle ich die auch irgendwann auf eine Fensterbank.
Und macht jemand anders. Glücklich. Wer weiß. Ja. Wer weiß. Mein für mich irgendwie doch skurrilstes Weihnachten war in Brasilien. 30 Grad. Brasilien ist ja Winter, also hiesiger Winter, dortiger Sommer. Es waren, glaube ich, 35 Grad. Wir hatten eine Palme geschmückt und mein 5-jähriger Sohn war in Shorts und sonst nichts. Wir waren alle am Schwitzen und haben unter dieser Palme Weihnachtsgeschenke ausgepackt und Zimmerpalme. Und ich dachte, wie verrückt. Und du gehst in Brasilien in die Supermärkte und so weiter und da wird überall mit Watte und so weiter, wird Schnee nachempfunden und du bist nur am Schwitzen. Das fand ich irgendwie total skurril. Und das Schönste war, im Schwarzwald habe ich eine Zeit lang gelebt. Und wenn es dann richtig geschneit hat und der Schneepflug dann durchkam und das so auf die Seite gemacht habe, dass wir aus dem Haus nicht mehr rauskamen, das war richtig klasse, weil da konnte man dann, richtig Iglus bauen und sich im Schnee vergnügen. Das war so richtig fettes Schnee und sich in Schnee schmeißen und Engelfiguren machen. Kennt ihr das? So die Arme und Beine so bewegen. Und dann hat
hier ist es eher Matschengel.
Ja, hier ist eher Matschengel. Da war es so richtig schöne, wunderbare Engel. Das fand ich total klasse.
Ja, ja, ich mache auch immer karibische Weihnacht. Ich dekoriere auch immer meine Zimmerpalme. Aber ihr müsst euch das so vorstellen. Also meine Oma ist aktiv in der Gemeinde gewesen oder vielmehr ist regelmäßig in die Kirche gegangen. Als Kind haben wir das auch gemacht. Und später wandelte sich das dann in einen Weihnachtsspaziergang. Und zwar war das früher bei uns immer so, das Wohnzimmer wurde abgesperrt, kam auch so ein goldener Stern aufs Schlüsselloch, dass wir nicht gucken können. Manchmal ein paar Tage so und da wurde dann geschmückt und nach dem Essen bimmelte dann auch das Glöckchen und dann ging die Tür auf und dann hat man zum ersten Mal den Baum gesehen, das Geschmückte, dann lagen die Geschenke unterm Baum und so weiter. Und dann musste man sich ja noch gedulden, weil es wurde ja auch gesungen oder ein Gedicht vorgetragen oder irgendwie sowas. Und meine erste Band, so richtig, meine eigene, 13, 14, 15, kamen die Ärzte ab 18 raus und die konnte ich mir ja nun nicht kaufen. Und ich habe mir diese Platte gewünscht. Und die Bimmel läutet, wir gehen da rein und dann guckst du natürlich, was da unterm Baum liegt und dann sehe ich eine LP, wo so zwei fiese 80er-Jahre-Boys drauf sind, so Mini-Pli-Frisur, ich weiß nicht, ob es Geschwister waren, irgendwo muss ich die auch noch haben, weil ihr wisst gleich, warum die einen gewissen Stellenwert in meinem Leben bekommen hat. Und ich bin zerbrochen. Ich sah dann diese Platte stehen und dann musste ich mich noch gedulden. Und dann irgendwann, ich hatte wahrscheinlich ein Gesicht bis zum Boden, meinte mein Vater, guck doch mal rein. Und dann hat er die Ärzte ab 18 in diese andere Hülle gesteckt. Heute genau mein Humor. Heute würde ich es wahrscheinlich auch so machen. Aber damals, ich meine, es muss ihm auch ein Fest gewesen sein im doppelten Hinsicht. Da hat er mich dann endlich erlöst. Und ein Weihnachtsgeschenk, wo ich mich auch wahnsinnig drüber gefreut habe, kennt ihr noch Faber-Castell?
Ja.
Und da gab es den Rolls-Royce unter den Buntstiftkästen. Der war so zweigestockig mit einem Regenbogen an verschiedenen Stiftvariationen. Und ein Jahr habe ich mir den gewünscht und auch bekommen. Und wenn ich heute noch, also ich habe den Geruch von diesen Stiften in der Nase, wenn man diese Klappe aufmacht. Mhm. Und den habe ich auch noch heute.
Großartig.
Sehr schöne Erinnerungen. Ja, gut. Aber kommen wir zu unserem Hauptgast. Sangeeta, du und Josephine, ihr hattet das Vergnügen, euch vorweg schon mit Ines Helke zu unterhalten. Ich würde sagen, wir warten jetzt nicht lange und starten direkt mit eurem Gespräch.
Yep.
Also viel Spaß.
Hallo, wir sind Sangeeta und
Josephine
von der AG Barrierefrei des Stadtteilrats Barmbek Süd. Wir arbeiten in einem Projekt, das Inklusion und Barrierefreiheit in unserem Stadtteil sichtbar und zum Thema machen soll. Dafür werden wir von der Aktion Mensch gefördert.
Ein Teil dieses Projekts ist der Podcast, den ihr gerade hört. Und ein anderer Teil ist die Marktmusik, eine Konzertreihe auf dem Wochenmarkt der Vogelweide. Bei der Marktmusik treten Menschen auf, die von Barrieren betroffen sind. Eine davon ist Ines Helke, die uns heute etwas Besonderes zeigen wird.
Der Baschcast.
Aus dem Stadtteil. Für den Stadtteil.
Und darüber hinaus.
Hallo Ines, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen, damit wir wissen, wen wir hier sitzen haben?
Genau, also ich bin Ines Helke und bin jetzt 54 Jahre jung und bin vom Beruf Sozialpädagogin und bin vor allen Dingen im Sozialraum unterwegs und in Hamburg im Treffpunkt Altona von der Trägereinrichtung Evangelische Stiftung Alsterdorf in Klammern Alsterdorf Assistent West. Und da arbeite ich mit Menschen mit und ohne Behinderung. Und der Schwerpunkt ist Kommunikation, Gebärden und Gebärdenpoesie. Und da setze ich sozusagen mein Empowerment ein, weil ich selbst hörbehindert bin und weiß, wie wichtig Kommunikation in der Inklusion ist, damit wir Teilhabe erfahren. Das ist eine große Herausforderung bis heute.
Das kann ich mir vorstellen. Warst du von Anfang an eingeschränkt oder ist das mit der Zeit gekommen?
Also ich bin von Geburt an hörbehindert und habe mit 9 Monaten ein Taschenhörgerät bekommen von meinen Eltern, sodass ich sozusagen mit beiden Ohren sozusagen Hörreste gefördert wurde. Aber so wie ich jetzt spreche, war das damals noch nicht so möglich. Also ich habe 10 Jahre Logopädie hinter mir, also fast jeden Tag Hörtraining, Sprachtraining. Und das war als Kind nicht immer so einfach, weil ich nicht wusste, warum ich üben musste und die anderen Kinder spielen durften. Und erst wenn man größer ist, versteht man das Ganze. Aber ich bin ohne Gebärdensprache aufgewachsen, weil damals Gebärdensprache, es gab ein offizielles Gebärdensprachverbot. Und deswegen bin ich zu dieser Zielgruppe, die sehr stark Oralismus erfahren hat. Man kann jetzt diskutieren, wie schwierig das jetzt für mich war. Ich hätte damals auch Gebärdensprache benötigt. Und bin froh, dass ich jetzt Gebärdensprache kann und bin sozusagen Biliteratur unterwegs. Also halt Zweisprache, Lautsprache und Gebärdensprache.
Und Oralismus, was ist das?
Genau, also Oralismus ist, dass wir als Kinder oder auch als kleine Kinder in der Frühförderung immer nur sprechen mussten. Und das mussten wir erstmal hart erarbeiten, weil wir ja den Sinn sozusagen nicht verstanden habe. Also ich konnte irgendwann Wörter nachsprechen, aber ich habe die Interaktion nicht gelernt. Ich wusste nicht, was ein Ball ist. Also mit einem Ball spielt man. Oder jetzt kommt ein Kind und fragt mich, es möchte den Ball. Und das habe ich den Kontext habe ich oft nicht verstanden. Deswegen gab es viele Missverständnisse und habe sozusagen ständig mit dem Auge viel versucht zu verstehen. Aber es hat mir sehr schwer gefallen, weil ich keine Gebärdensprache hatte. Und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder, die taub sind oder hörbehindert oder schwerhörig sind, dass die neben Lautsprachförderung auch Gebärdensprache erfahren, weil das ist die visuelle Kommunikation und so kann ich viel schneller in das Sprachverständnis reinkommen, was mir damals als Kind nicht möglich war. Deswegen haben viele Erwachsene, die ohne Gebärdensprache aufgewachsen sind, halt einen Leidensweg hinter sich, ich auch. Und jetzt bin ich froh, dass ich auch mit Gebärdensprache unterwegs bin. Aber ich bin auch froh, dass ich Lautsprache sowohl Gebärdensprache, also beides ist für mich persönlich wichtig.
Und du hast vorhin erzählt, dass du in der DDR aufgewachsen bist. Und da war Gebärdensprache verboten. Habe ich das gerade richtig verstanden?
Genau, es gab sowohl in der BRD, also in der ehemaligen BRD und in der ehemaligen DDR ein offizielles Gebärdensprachverbot. Und das hat mit dem Mailänder Kongress von vielen Jahren, 1800 noch was, wo man gesagt hat, dass taube Menschen Sprache erwerben müssen, obwohl wir das gar nicht hören oder verstehen. Aber das war ein offizielles Gebärdensprachverbot. Und jetzt vor 2 Wochen hat die Sozialbehörde, sozusagen unsere Sozialsenatorin Melanie Schlosshauer, aber auch die 4 wichtigsten Politiker, sage ich jetzt mal, die Linken, die Grünen, die CDU und die SPD, sich dafür entschuldigt. Und das ist eine offizielle Entschuldigung, was uns auch emotional ganz schön nochmal auseinandergesetzt hat, was unsere Biografie betrifft. Und diese offizielle Entschuldigung hat für unsere Gebärdensprachkultur, für unsere Bildung, Frühförderung, dass das eine große, wichtige Auswirkung hat, weil damit werden wir auch entschädigt sozusagen. Also wir kämpfen um eine Entschädigung, weil damit auch viele Kinder traumatisiert sind. Ich habe auch so eine gewisse Traumatisierung und mich hat damals der Sport sozusagen in Anführungsstrichen gerettet, weil damit bin ich immer geflüchtet. Wenn ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr kommunizieren, wie ich das brauche, habe ich Fußball gespielt oder ich bin mehrmals um den Sportplatz gelaufen oder ich habe viel getobt sozusagen als Kind. Und das war so eine Balance, was ich nicht verstanden habe, konnte ich mit Bewegung, Sport rumtoben, natürlich auch herumkloppen mit Jungs, das war auch bei mir wichtig. Wo als Kind ist das so, habe ich mich sozusagen ausgepowert, was mit meiner Oralismus und was ich nicht konnte, so wie ich sprechen durfte, also mit Händen und Füßen, habe ich das ausgeglichen sozusagen. Das wird mir erst immer mehr bewusst als im Erwachsenenalter, weil das ist sozusagen, der Sport war sozusagen meine Therapie im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe. Unbewusst, jetzt weiß ich, das war das Beste, was mir überhaupt ermöglicht werden konnte.
Wir führen heute ein Interview und Sangeeta und ich können keine Gebärdensprache. Wie ist es denn eigentlich möglich, dass wir das jetzt hier machen? Wir machen ein Format für Hörende, einen Podcast. Wie geht das überhaupt?
Genau, also dank der Digitalisierung sind wir alle sehr froh. Das ist nicht nur für Menschen ohne Behinderung total gut, sondern auch für Menschen mit Behinderung. Und Digitalisierung kann für uns in der Schriftspracherkennung, also ich benutze zum Beispiel jetzt aktuell AVA-App, das ist eine App, die für iPhone installiert werden kann und da kann ich dann mitlesen. Das ist natürlich aber wichtig, dass man eine hohe Lesekompetenz hat. Also ich habe eine hohe Lesekompetenz, ist es mir möglich, mit 1 bis 2 Menschen zu kommunizieren. Ist die Gruppe größer, benutze ich natürlich entweder Schriftgebärdensprachdolmetsch, also Schriftdolmetscher oder Gebärdensprachdolmetsch oder eine Kommunikationsassistent. Und das sind Dienstleistungen, die wir Menschen mit Behinderung, in dem Sinne die hörbehinderten Menschen, dass sie das sozusagen abrufen als externe Dienstleistung. Und wenn man das Budget im Arbeitsleben beantragt hat, beim Integrationsamt zum Beispiel, kann man das einsetzen sozusagen. Aber wir haben immer noch einen großen Fachkräftemangel, der überall ist und so ist es auch bei Dolmetschern. Und gerade jetzt im Urlaub sind viele im Urlaub und deswegen habe ich die Notsituation digitale Spracherkennung. Aber das soll nicht die Probleme lösen. Die Menschen mit Hörbehinderung verlangen weiterhin Gebärdensprachdolmetscher, sowohl Schriftdolmetscher, weil das ist nochmal eine andere Qualität als Digitalisierung. Aber Digitalisierung ist für Menschen mit Behinderung, egal welche Form, eine hohe Lebensqualität, auf die wir zurückgreifen können. Und das wird sich enorm weiterentwickeln für leichte Sprache, einfache Sprache. Also damit wird die Lebensqualität enorm steigern können. Und das ist auch für Spätschwerhörer, die jetzt zum Beispiel mit 60 Jahren ertaubt sind oder schwerhörig sind, können die da zurückgreifen. Wichtig ist, man muss es wissen. Und deswegen sind solche Digitalisierungsformen auch für Senioren total unheimlich wichtig.
Ihr Zuhörerinnen und Zuhörer müsst euch das jetzt so vorstellen. Wir sitzen am Tisch und Ines hat ihr Handy aufgestellt. Die App nimmt alles auf, was gesprochen wird und gibt es als Text, der wie in so einem Teleprompter hier runterläuft, auf dem Bildschirm wieder. Und sie kann lesen, was wir sprechen. Sangeeta und ich müssen uns ein bisschen konzentrieren, dass wir nicht gleichzeitig reden, weil dann entsteht ein Wortsalat. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen deutlich reden, nicht so, wie wir vielleicht sonst einfach schnell dahernuscheln würden, damit die App auch alle Wörter verstehen kann.
Ja, Marktmusik und Gebärdenpoesie. Ich finde das ein wunderschönes Wort. Was passiert da eigentlich, Ines, wenn du Gebärdenpoesie machst?
Genau, also wenn ich Gebärdenpoesie mache, verlangt das von mir eine hohe Konzentration, weil ich die Musik höre, aber nicht verstehe. Und deswegen arbeite ich sehr viel mit meinem Handy, also iPhone, wo die Musik zu sehen ist. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, die Menschen, die hören die Musik und ich sehe die Musik. Das heißt, ich habe die Untertitel sozusagen vorbereitet und meine Gebärdensprachdolmetscherin, die sozusagen meine Stammdolmetscherin, die mit mir das alles sehr gut eingespielt hat, hat sozusagen für mich das alles per Video vorbereitet, damit ich die sozusagen kopiere, weil ich sozusagen in die Musiksituation anders reingehe und dann muss ich das natürlich sehr viel üben, sage ich mal, aber es soll auch Spaß machen Und wichtig ist, wir machen kein Deaf-Performance, das ist sozusagen nochmal eine andere künstlerische Qualität. Das machen wirklich die sehr gut ausgebildeten taube Gebärdensprachdolmetscher. Ich mache ein Niveau, wo auch Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam sich in der Mitte treffen und den Gebärden gut folgen können. Und deswegen machen wir Gebärdenpoesie auf einem Niveau, wo alle mitmachen können, weil mir ist auch ganz wichtig, dass Menschen mit Zusatzhandicap wie körperliche Einschränkung oder auch geistige, kognitive Einschränkung, die können zum Beispiel keinen Deaf performen. Und deswegen gucke ich immer, wie die Gebärdensprachform so in Bewegung kommt, dass man gut hinterherkommt. Also so, dass wirklich alle sich in der Mitte treffen. Es muss für allen Spaß machen und das erfordert natürlich auch, dass ich die Gebärdensprache im Kontext so gestalte, dass sie einfach vermittelt wird, aber das heißt nicht, dass die Gebärdensprache falsch dargestellt wird, sondern dass die Reihenfolge von Gebärden so gestaltet wird, dass die Gebärdensprache bei Gehörlosen gut ankommt, aber auch bei den mehrfach behinderten Menschen mit physischer Behinderung, kognitiver, auch Taubblinden, dass sie das alles gut nachvollziehen können. Und das ist eine hohe Herausforderung. Und deswegen sage ich immer dem Publikum, wir sind nicht perfekt, aber wir sind halt dafür bunt. Und deswegen sage ich, wir machen kein Deaf-Performance, sondern wir machen Gebärdenpoesie für alle.
Ja, ich habe das auch schon mal erlebt. Ich habe viel gelernt, wie Gebärden geht. Und es hat total viel Spaß gemacht. Wie bist du darauf gekommen, auf die Gebärdenpoesie?
Das hat einen interessanten Grund. Ich mache im Treffpunkt Altona schon viele Jahre Workshop Gebärden. Und irgendwann war sozusagen eine Person, die hat Trinito 21. Und wir wissen so ein bisschen, dass Menschen mit Trinito 21 auch viel mit Gebärden unterwegs sind. Und ich hatte dann Anfang des Jahres die Monate sozusagen im Workshop-Plan und habe dann so sozusagen Januar, Februar, März bis Dezember. Und eine Teilnehmerin mit Trinito 21 singte dann. Und ich kann von den Lippen absehen, ob einer singt oder einer spricht. Und dann habe ich ihr erklärt, was machst du denn, du singst ja. Und da hat sie was gesagt und das habe ich nicht ganz verstanden. Und dann haben andere Menschen mit Behinderung aufgeschrieben, die singt den Song, die Jahresuhr bleibt niemals stehen. Und dann habe ich gesagt, aha, interessant, kenne ich nicht das Lied. Und dann haben alle irgendwie das erste Mal gemerkt, dass ich gar keine Musik höre oder nicht, mich damit überhaupt nicht beschäftigte. Und dann hat einer gesagt, na, das hat Rolf Zukowski. Und ich sagte, wer ist denn Rolf Zukowski? Und dann hat einer gesagt, kennst du Rolf Zukowski nicht? Da, nein, ich kenne keinen Rolf Zukowski. Wer ist denn das? Na, ein berühmter Kinderliedermacher. Aha, also haben nicht die Menschen mit Behinderung sozusagen mir erklärt, dass es berühmte Musiker ist. Und dazu gehört einer von wenigen oder von vielen, ein Rolf Zukowski. Da habe ich mir den Namen aufgeschrieben. War für mich total interessant und habe dann weitergemacht an dem Workshop und das die Person mit Trinito 21, die war damals 40, hat dann immer wieder gesungen. Ich fand das interessant und habe sie dann auch gelassen. Und da habe ich gesagt, das ist sehr spannend. Und dann ist mir sozusagen ein Input entstanden. Bin gleich am nächsten Tag zur Mediathek, zu Saturn gegangen, mit dem Zettel Rolf Zukowski, Musik-CD, die Jahreszeit bleibt niemals stehen. So. Und dann bin ich zu einem Verkäufer gegangen und dadurch, dass ich ja sprechen kann, guckt er mich ziemlich komisch an und sage, ja, ich bin taub, können Sie mir jetzt mal sagen, wo das ist? Und er hat gedacht, ich will ihn ein bisschen auf den Arm nehmen. Von der Körpersprache sagte alles. Und ich habe gesagt, ja, ich bin taub, ich höre keine Musik, können Sie mir jetzt mal zeigen, wo das ist? Und dann meinte er so mit der Handfläche, so, hier ist alles Rolf Zukowski. Und ich dachte, das ist ja interessant. Und dann guckte ich, ja, wo ist denn die CD mit Rolf Zukowski? Und dann sagte er hier, da ist was drin, da ist was drin, da ist was dran. Guckte mich immer noch ziemlich mit Augen. Aber ich dachte, ja, das ist so, Inklusion gehört auch dazu. Dass da kein Verständnis, aber es war mir so egal. Ich wusste jetzt, wo Rolf Zukowski ist und war richtig erstaunt und war total platt, dass er wirklich berühmt ist. Kaufte in eine CD, wo das ist. Und habe sie dann zu Hause auf eine CD reingepackt, meine technische Hilfsmittel eingesetzt, das heißt induktives Hören, und habe sozusagen rein gehört. Natürlich habe ich es nicht verstanden, aber ich habe gehört und habe dann sozusagen mit Digitalisierung gesehen, aha, das ist die Musik, und dachte, jetzt kapiere ich das. Und habe die CD dann mitgenommen zum nächsten Workshop, habe die dann in die Musik-DVD reingeguckt und beobachte gleich die Frau mit Trin so 21 und ihre Augen leuchten. Und die strahlte und hat dann gleich mitgesungen und sagte, Bingo, das ist eine neue Idee. Und da ist eine Idee geboren, jetzt probierst du es mit Musik und Gebärden. Und habe schnell festgestellt, dass der Lernerfolg größer wurde. Also ich habe gemerkt, akustische Reize, in dem Sinne Musik, haben den den Gebärdenerfolg erhöht. Und wir haben ja die Aufgabe, die Menschen mit Behinderung zu stärken und zu fördern. Ein klarer Bildungsauftrag. Und habe die gefragt, wollen wir das jetzt ab und zu mal mit Musik probieren? Und alle sagten, jawohl, machen wir, haben richtig Lust. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Und so ist so der kleine Schritt zur Gebärdenpoesie gekommen. Aber da waren wir noch nicht auf Gebärdenpoesie, sondern haben erstmal Musik und Gebärden gemacht. Das war der erste Schritt. Und dann kam der zweite Schritt mit Gebärdenpoesie, weil Projekte sich ja entwickeln, wie wir das kennen.
Du hast also eigentlich zwei Welten zusammengebracht, die vorher gar nicht so miteinander verbunden waren.
Genau, also ich kann dann gerne weiter erzählen. Also das war dann so, dass ich das erstmal ausprobieren musste. Das hat natürlich für mich mehr Arbeit erfordert, weil ich jetzt Musik und Gebärden vorbereiten musste. Und ich habe den Menschen mit und ohne Behinderung im Sozialraum, im Treffpunkt Alto nahe erklärt, dass wir das probieren, aber ich ihre Unterstützung brauche. Also dadurch, dass wir alle bunt sind, sage ich mal, in der Gruppe, haben wir uns da untereinander gestärkt. Und ich habe wirklich gemerkt, dass die hochmotiviert waren. Und dann kamen irgendwann auch Gehörlose. Und dann habe ich gemerkt, aha, wenn jetzt Gehörlose kommen, müssen wir wieder einen Schritt weiter nach vorne gehen, weil sie Musik und Gebärden das nicht verstehen. Weil da kommt jetzt die Muttersprache, deutsche Gebärdensprache, ins Spiel. Und dann habe ich mit einer Gebärdensprachdolmetscherin sozusagen überlegt, wie kann ich dem Anspruch gerecht werden, dass sowohl die Menschen, die jetzt nicht taub sind, aber auch die Menschen, die jetzt darauf angewiesen sind, Gebärdensprache auch zu verstehen. Und dann habe ich sozusagen eine Mischung gemacht. Das heißt, Gebärden und deutsche Gebärdensprache müssen sich in der Mitte treffen, weil das zwei verschiedene Sprachformen sind. Und die muss ich jetzt im Einklang bringen. Und das war eine Herausforderung, deswegen habe ich dann so eine Art ein Dreierteam aufgebaut. Das heißt, eine taube Gebärdensprachdolmetscherin, eine hörende Gebärdensprachdolmetscherin und ich als Sozialpädagogin und Kommunikationsassistentin haben dann überlegt, wie wir sozusagen die Poesie entwickeln, damit alle das verstehen. Und da haben wir dann wirklich den Song Schritt für Schritt besprochen, kommuniziert. Und was wir dann auch immer wieder festgestellt haben, die Hörbehinderten, also die taube Gebärdensprache und ich als von Geburt an hörbehindert, haben festgestellt, dass hörende Sprache ganz schön zwei verschiedene Welten sind. Wir haben den Songtext so verstanden und er hat uns die hörende Gebärdensprachdolmetscher erklärt, nee, der Sänger möchte etwas anders damit ausdrücken. Wir haben das sozusagen ganz anders verstanden, weil wir ja in Bildern arbeiten, also visuell arbeiten und nicht hören und die Emotionen und auch die Sänger teilweise nicht kennen, weil wir die Songs ja nicht auswendig kennen oder nicht reinhören, wie ihr Hörende im Radio, haben da überhaupt keinen Bezug und das war schon eine interessante Entwicklung und jetzt weiß ich immer, ich muss die Songs immer mit einer Gebärdensprachdolmetscherin kommunizieren, austauschen und den Gebärdensprachpoesie gestalten, weil das ist hörende Welt und ich lebe in einer Gebärdensprachwelt. Und das ist immer eine interessante Herausforderung und ist auch spannend, macht auch Spaß, weil ich oft sage, ich habe das und das verstanden und dann heißt es, nee, damit wird das und das ausgedruckt. Aha, sehr interessant, weil ich halt nur die Wörter sehe. Und sie sieht auch die Musik, die Melodie, die schwere Musik, die leichte Musik, die schnelle Musik, das Tempo. Und das ist das, was ich alles nicht verstehe. Und das ist halt spannend. Und dann haben wir den Songtext fertig erstellt. Und dann zeige ich das den Menschen mit und ohne Behinderung. Das ist das Ergebnis. Und wenn die sagen, ja, somit können wir die Gebärden gut umsetzen, das verstehen wir gut, dann machen wir das. Und wenn die sagen, nee, die Gebärde ist unglücklich, lieber eine andere Gebärde, dann wird das angepasst sozusagen. Und das ist ein richtiger Protest und den gestalten wir gemeinsam. Und dann wird die Gebärdenpoesie, Untertitel plus Gebärdenbilder werden erstellt, sodass das Lernmaterial wirklich optimal, ich sage wirklich optimal, weil es gibt kein Perfekt in der Inklusion, stelle ich das denn optimal um Das ist natürlich viel Arbeit, aber das gehört zur Inklusion dazu.
Das heißt, ihr übersetzt sozusagen mehrmals in verschiedene Richtungen, ne? Das ist super spannend und so entsteht ja auch Poesie, es entsteht etwas Neues aus dem, was ihr da zusammen macht.
Und es ist auf jeden Fall deutlich komplizierter und aufwendiger, als ich mir das vorgestellt habe, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, wie du einen Auftritt gemacht hast mit Gebärdenpoesie. Das war damals so, dass du Musikboxen mitgebracht hast, die hast du aufgebaut, hast den Song abgespielt. Du hattest ein Publikum, wir haben alle weiße Handschuhe bekommen, damit man die Gebärden gut sehen kann. Und dann hast du uns für einzelne Wörter Gebärden gezeigt. Und wir haben dann zur Musik versucht, die Gebärden in der richtigen Reihenfolge und im richtigen Rhythmus mit dir zusammen zu machen. Und das war ein schönes gemeinsames Erlebnis. Ist das auch so, wenn du mit der ganzen Gruppe aufgetreten bist? Oder war das anders?
Genau, also wir sind immer bei der Altonale aktiv dabei. Das ist schon seit über 10 Jahren sozusagen also wir sind schon ein fester Bestandteil von der Altonale. Das ist auch schön, weil das zeigt, wie wichtig Inklusion ist sozusagen. Und da sind wir entweder bei der Altonale Bühne, beim Platz der Republik dabei. Wir haben es jetzt auch geschafft, dass wir zum zweiten Mal bei der Empfangseröffnung dabei sein dürfen. Da habe ich dann sozusagen mit der Geschäftsführung gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass die Menschen mit Behinderung ein Gesicht haben und auch mittendrin sind, statt nebenbei und nicht immer nur die wichtigsten Politiker oder Behördenmitarbeiter, sondern dass da auch Menschen mit Behinderung mitmischen, weil dann wird man immer wieder erinnert, aha, die Hansestadt Hamburg hat auch Menschen mit Behinderung und ich bin da sozusagen ein bisschen bekannt, dass ich da sozusagen direkt losstarte und sage so, da ist eine Veranstaltung, ich möchte doch gerne, dass auch Menschen mit Behinderung dabei sind und damit ich dann auch gelebte Inklusion, damit nicht über Inklusion kommuniziert wird, sondern wirklich gelebte Inklusion sichtbar wird. Und das mache ich immer mit meinem Temperament, sage ich mal. Und bei der Altona Macht auf sind wir auch immer dabei. Und das ist immer schön, weil das Publikum jetzt immer weiß, im Treffpunkt Altona bereitet man immer 1 bis 2 Songs vor und dann gehen ja unterschiedliche Spaziergänge und wir sind bei einem Spaziergang immer mit dabei, gleich am Anfang, weil es ist wichtig, dass die Menschen mit Behinderung nicht bis 22 Uhr warten können. Das kann ich von denen nicht erwarten, weil die am nächsten Tag oft dann ihrer Arbeit in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung nachgehen müssen und ausgeruht sein müssen. Deswegen sind wir sehr oft am Anfang. Und meistens ist ja so, dass der Spaziergang erstmal eine kleine Gruppe ist, aber jetzt sind die schon sehr groß, weil die auch gerne wissen möchten, was wir in diesem Jahr zeigen an 2 Songs. Und ich beziehe das Publikum immer mit ein. Immer 1, 2, 5 Gebärden muss das Publikum gebärden, weil es ist schön, wenn Hörende dann woanders mal eine Gebärde zeigen können. Und das muss natürlich auch mit Spaß stattfinden. Das machen wir dann auch immer mit viel Freude. Und das Schöne ist, dass wir von Jahr zu Jahr erleben, dass die Menschen ohne Behinderung immer neugierig geworden sind, was wir im Song von Gebärden zeigen. Und so können wir die Inklusion Schritt für Schritt sichtbar machen. Das ist natürlich noch ein ganz langer Weg. Aber wir haben die UN-Konvention, das ist ein Menschenrecht. Und da müssen wir miteinander auf uns zukommen. Und ich versuche anhand so ein Beispiel bei der Altonale zu zeigen, dass man auch niedrigschwellig Inklusion vermitteln kann. Inklusion kostet viel Geld, aber manches kostet kein Geld und das ist die Bereitschaft. Und da müssen wir unterschiedliche Türen öffnen. Und das Schöne ist, dass bei der Inklusion im Treffpunkt Altona, wenn die bei der Altonale dabei waren, dass wir immer wieder neue Gesichter mitbekommen, also dazu bekommen nach der Sommerpause, weil sie die Altonale erlebt haben. Dann kommt eine Mail, kann ich mitmachen? Natürlich, das ist ein kostenloses Angebot. Wichtig ist, dass man akzeptiert, und das sage ich wirklich bewusst, akzeptiert, dass Menschen mit und ohne Behinderung, unterschiedliche Menschen mit Behinderung sozusagen akzeptieren müssen, weil wir haben Menschen mit physischer Behinderung oder auch mit Autismus oder anderer Behinderung und die behalten sich nicht normal wie Menschen ohne Behinderung. Also die müssen dann einmal aufstehen, um die Runde laufen oder machen Geräusche Und dann versuche ich ein Verständnis zu vermitteln, dass das dazugehört, dass das nicht peinlich ist, sondern das gehört einfach dazu. Und das ist ein Lernprozess und das nehmen die sehr gut an, weil man das auf einer gewissen Vielfalt, Lockerheit vermitteln muss, sodass das einfach normal ist, anders zu sein.
So, das heißt, man kann einfach mitmachen bei euch, wenn man möchte.
Genau, man kann einfach mitmachen. Wichtig ist, man muss sich anmelden, damit ich weiß, wie viele Leute kommen. Und so werde ich entsprechend den Stuhlkreis machen, weil der Stuhlkreis muss sehr sichtbar sein, barrierefrei, weil da kommen ja auch manchmal auch mit Rollstuhlfahrer, Elektro-Rollstuhl und normaler Rollstuhl sind auch schon mal zwei verschiedene Rollis. So der Elektro-Rollstuhl, der braucht mehr Platz, ein Rollifahrer braucht weniger Platz und das sind alles so Sachen, die ich wissen muss. Deswegen ist immer wichtig, dass man in Klammern kurz sagt, welche Behinderung oder keine Behinderung, damit ich mich dann als Workshopleiter mich auch entsprechend darauf vorbereite. Das ist auch sehr wichtig, damit ich das Optimale ermöglichen kann. Und der Stuhlkreis ist dann sozusagen in U-Form, muss man sich vorstellen. Und je mehr Leute kommen, muss ich zwei U-Formen oder drei U-Formen und dann muss ich dazwischen den Stühlen Sichtbarkeit machen, sodass ich alle visuell sehe, sozusagen. Also, genau. Aber jeder kann mitmachen, der sich dafür begeistern kann.
Wie oft finden diese Workshops statt?
Genau, es findet immer zweimal im Monat statt. Immer am Donnerstag von 17 Uhr bis 18 Uhr im Treffpunkt Altona und das ist die Trägereinrichtung Altendorf Assistent West.
Wir werden in der Podcast-Beschreibung nochmal einen Link dazu reinsetzen, dass ihr euch auch darüber informieren und dazu anmelden könnt.
Ich fände es total spannend, mal von dir zu hören, was war dein Highlight bei deiner Arbeit und was war dein Lowlight? Also das, was du ganz toll fandest und das, was oder sagtest, das möchte ich nie wieder erleben.
Also der Highlight war, als wir damals in der, ich spreche das Wort falsch aus, Elbphilharmonie rein durften. Da hat der Stefan Wildes uns gefragt, ob wir mitmachen wollen, möchten. So war das, glaube ich, schon lange her. Und da habe ich gesagt, wow, ich komme jetzt mal in die Elbphilharmonie rein, was man sich ja als Normalbürger, glaube ich, nicht so leisten kann. Und da wurde ein Traum wahr. Und dann haben wir das natürlich sehr viel geübt. Also so viel geübt habe ich noch nie in meinem Leben, weil wir wirklich so gut sein wollten. Und da habe ich zu den Teilnehmern gesagt, da müssen wir so gut üben, dass wir alle eine Eins bekommen, weil ich das so versucht habe, ein bisschen zu erklären. Und das haben wir dann auch mit der Gebärdensprachdolmetscherin wirklich sehr gut geübt, auch weil das ja dann auch viel mit Lampenfieber verbunden ist, weil wir waren alle mächtig aufgeregt. Und das war wirklich eine schöne Inklusion, weil das Publikum uns erlebt hat mit unterschiedlichen Menschen mit und ohne Behinderung. Und das Schönste war an dem Abend, wo das ganze Publikum mit den Händen nicht geklatscht hat, sondern wie das in der Gebärdensprachkultur üblich ist, dass alle Menschen dort im Publikum gewunken haben. Das heißt, man winkt sozusagen in die Luft sozusagen und das ist der Applaus, den in der Gebärdensprachkultur üblich ist, sozusagen, weil das ein visuelles Klatschen ist. Und das war total toll, weil wir da alle richtig Gänsehaut bekommen haben. Und das war auch so ein richtiger Aufklärung, oder nicht Aufklärung, aber das war so ein Stück lebendige Inklusion. Und da hat Stefan Wildes uns so eine Tür geöffnet. Und das Schöne ist, wenn Künstler Türen öffnet für Menschen mit Behinderung, ist das eine ehrliche Inklusion sozusagen, weil die damit eine Chancengleichheit ermöglichen sozusagen. Weil Menschen mit Behinderung haben bis heute keine echte Chancengleichheit, wenn wir ganz ehrlich sind. Und dafür braucht es Vorbilder. Und die Künstler sind ein wichtiges Vorbild, die zeigen, hey, schaut, ich habe das versucht, das klappt und wir gestalten das gemeinsam und dann kommt der nächste Künstler und dann kommt der nächste Künstler und das erleben wir jetzt nicht nur in der Gebärdensprachkultur. Das ist wichtig, dass das im Theaterbereich ist, im Kino und sonst was. Und so sollte das eigentlich auch im Arbeitsleben sein, in der Familie, im Sozialraum. Weil wir alle können mal eine Behinderung erwerben oder eine chronische Erkrankung erwerben, weil wir werden immer älter und ich kann nur als Mensch mit einer Hörbehinderung kommunizieren. Menschen, die ein sehr hohes Alter erreichen, merken irgendwann, dass man eine leichte Schwerhörigkeit erwirbt. Man versteht nicht mehr alles und dann merkt man, wie wichtig das ist, dass visuell eine Unterstützung kommt. Ne? Also wir kämpfen dafür in der Inklusion, dass zum Beispiel in Bahnhöfen oder in Bushaltestellen es visualisiert wird. Ne? Und jetzt können auch Menschen im hohen Alter, die jetzt leicht eine leichte oder eine mittelgradige Schwerhörigkeit erworben haben durch das hohe Alter, sehen, aha, der Zug kommt verspätet mit 10 Minuten, die können das lesen. Ne, eine Durchsage ist schwierig, auch mit bestmöglichen Digitalhörgeräten. Man bleibt dann schwerhörig und dann ist man froh, dass man das lesen kann. Und dafür haben wir gekämpft. Genauso wie die Rollifahrer kämpfen, dass die U-Bahnhöfe oder die S-Bahn-Stationen zwei verschiedene, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, einen Fahrstuhl haben. Die kämpfen und die Familie mit dem Kinderwagen oder die ältere Frau im Rolli mit dem Rollator freut sich oder auch der Fahrradfahrer freut sich, weil er mal eine Panne hat, dass er einen Fahrstuhl hat. Also das heißt, wir kämpfen für eine Inklusion und die Menschen ohne Behinderung profitieren davon auch. Und so sollte das eigentlich nicht sein. Eigentlich müssten die Menschen ohne Behinderung auch für uns kämpfen, weil letztendlich alle können davon profitieren, weil ich auch sage, der Partner hat eine Behinderung, die Partnerin hat keine Behinderung, aber die wollen gemeinsam ins Theater, also brauchen die beide Inklusion. Und das, dieses Bewusstsein muss noch viel mehr in der Gesellschaft ankommen. Und deswegen bin ich auch ehrenamtlich viel unterwegs mit der Inklusion, weil ich weiß, wie wichtig in der Gesellschaft alle davon profitieren. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die ich bis heute annehme. Und ich bin auch eine Kämpferin, weil ich gerne kämpfere.
Ein großes Thema von unserem Projekt sind ja Träume von Inklusion. Gibt es einen Traum, den du hast, den du gerne erfüllt sehen würdest bezüglich Inklusion?
Ja, also ich habe einen großen Traum, dass wir in 10 Jahren, sage ich mal, ich bin da sehr realistisch, dass wir den Hamburger Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 99% umgesetzt haben. Das heißt, dass vor 3 Jahren, in Zeiten von Corona, wurde der Hamburger Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in verschiedenen Arbeitsgremien, das war Gesundheit, Arbeit, Gesellschaft, was auch Sozialraum, Bildung und noch andere Themen kommuniziert worden. Wir haben uns damit fast 2 Jahre damit auseinandergesetzt. Ich war in verschiedenen Gremien und habe das in meiner Freizeit gemacht, in meiner ehrenamtlichen Funktion. Und ich möchte dann, dass die Sozialbehörde, egal welche Sozialbehörde, Gesundheitsbehörde, Baubehörde, die müssen den Hamburger Landesaktionsplan umsetzen, weil das ist nicht freiwillig, das ist eine Pflicht, weil die UN-Behindertenrechtskonvention ist von Olaf Scholz sozusagen damals, wo er noch Bürgermeister war, unterzeichnet worden. Und da ist es für mich eine Wichtigkeit, dass das umgesetzt wird. Dass das ein Prozess ist uns allen bewusst, weil das sehr viel Geld kostet. Aber die Behörden sind verpflichtet und ich möchte auch, dass die Wirtschaft sich auch der Sache annimmt, weil auch die Menschen mit Behinderung kurbeln die Wirtschaft an. Auch ich gehe gerne in die Kneipe, ich gehe gerne ins Restaurant, ich gehe gerne ins Kino und somit brauche ich Barrierefreiheit. Und ich zahle gerne, wenn das Restaurant zum Beispiel barrierefrei ist. Und so wünsche ich mir auch, dass der Rollifahrer eine barrierefreie Toilette in einem Restaurant hat, damit er mit seinen Freunden ins Restaurant geht. Und letztendlich, wir gehen auch zur Arbeit. Und wir wollen auch in unserer Freizeit unser Vergnügen, unser Spaß und wollen auch Partys machen. Und gerade Gehörlose können sehr gute Partys machen. Und wir sind oft die Längsten, die im Restaurant oder in der Kneipe sind, weil wir einen hohen Kommunikationsbedarf haben. Und das ist oft so, was ich erlebt habe, dass die Kellner dann mit dem Zeigefinger auf die Uhr gezeigt haben, dass die jetzt mal langsam Feierabend haben möchten. Und die Hörenden waren alle schon weg und die Gehörlosen, Hörbehinderten aufgrund ihrer Gebärdensprachkultur waren die Letzten, weil wir uns so viel zu erzählen haben. Und dann werden wir manchmal sozusagen vorsichtig rausgeschubst und dann sind wir draußen im Restaurant und dann bewegen wir uns immer noch im Vorgebäude und sind immer noch nicht weg in der Bushaltestelle oder sind mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Wir sind immer noch dort, weil wir manchmal noch 1 Stunde weiter unterhalten, weil wir eine sehr starke Gebärdensprachgemeinschaft haben. Aber in diesem Abend hat der Kellner einen guten Umsatz gemacht. weil wir auch Trinkgeld geben. Und deswegen ist das total wichtig, dass auch die Wirtschaft merkt, die können auch an uns verdienen. Aber das ist oft so negativ eingestellt, das sollte man mehr in einen Gewinn oder einen positiven Energie gesetzt werden. Wenn helles Licht da ist für Schwerhörige, die jetzt nicht der Gebärdensprache mächtig ist, wenn die ein Licht haben, können die gut absehen. Oder wenn der Rollifahrer eine Toilette hat oder wenn der Blinde eine Orientierungsunterstützung hat. Ne, es geht ja nicht darum, dass das perfekt ist, aber es geht darum, wir sehen, dass er sich bemüht und dann sind wir auch gerne. Und gerade die Menschen mit Behinderung sind sehr stark in Sozialmedien vernetzt, weil wir nämlich posten, egal ob Instagram, Facebook, hier ist ein gutes Restaurant, da kann man hingehen und dann kommen da die Leute. Ne? Und das sollte die Wirtschaft mal langsam positiv erkennen. Und die Behörden sollten nicht ständig Ausreden erfinden, sondern sie sollen die UN-Behindertenrechtskonvention einmal als Verbindlichkeit, als Gesetz sehen. Oder aber auch sozusagen, dass sie das Menschenrecht, weil denen kann es auch passieren, dass sie eine Behinderung bekommen, egal ob durch Unfall oder Krankheit, das kann uns allen passieren. Und deswegen, das ist mein Traum, dass das umgesetzt werden in 10 Jahren zu 99%. Da bin ich optimistisch, weil so lange werde ich kämpfen.
Dann treffen wir uns in 10 Jahren wieder und lassen die Sektkorken knallen, dass es umgesetzt wurde.
Gerne, dann machen wir Evaluation.
Genau, dann machen wir Evaluation. Vielen, vielen Dank, Ines. Das war großartig. Es war ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen.
Ich habe auch sehr viel gelernt, muss ich sagen.
Und ich werde jetzt nochmal mit ganz anderen Augen in die Kommunikation gehen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung einen Link zu einem Artikel über Ines und den Gebärdenchor von tagesschau.de. Vielen Dank, Ines Helke, für das tolle Gespräch und für das Mitdenken und diese ganzen vielen Ideen, die du uns hier reingegeben hast. Gastgeberinnen waren Josefine Lode von ABESA
und Sangeeta Fager von Barmbek Basch.
Und nun haben wir es einmal umgedreht, damit ihr Gehirnjogging habt. Die Musik kommt von Marek Stoik und Raphael Jürgens und dies ist eine Gemeinschaftsproduktion des Baschcast-Teams aus dem Barmbek Basch. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhört. Einen schönen Tag.
Da sind wir wieder. Oh, ich bin noch ganz erfüllt von ihrer Energie und ihrer Arbeit. Ich finde, es sprudelt wirklich die ganze Zeit so aus ihr heraus. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört. Wie war das für dich, so die Zeit danach? Wie hat das Gespräch auf dich nachgewirkt? Hat dich das noch beschäftigt? Also ich bin für den Moment noch ganz erschlagen, was alles so aus ihr rausgesprudelt ist.
Ja, mich hat das noch ganz lang beschäftigt. Ich fand das super spannend, was sie erzählt hat über ihre Zeit während der DDR und in der BRD, was sich da so getan hat und welche Geschichten sie da erzählt hat und wie sie dann auch hier studieren konnte. Das fand ich ganz beeindruckend, wie sie das erzählt hat, wie sie das umgesetzt hat, ihren lang gehegten Wunsch. Und das andere, was mich immer noch beschäftigt und was ich jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie mit der S-Bahn oder mit der Bahn unterwegs bin, sind diese Sachen, dass
das, was für Inklusion für Menschen mit einer Behinderung sorgt, wie zum Beispiel ein Fahrstuhl für einen Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin, natürlich vielen anderen auch hilft. Nämlich mhm. mit dem Kinderwagen, mit dem Rollator, mhm. wie auch immer.
Das oder wenn man auch stark.
Das finde ich mhm. total klasse,
ja, ja.
dass das allen was bringt und sozusagen eine Gruppe erkämpft ist, aber es ist eigentlich für alle da. Und genauso diese Anzeigentafeln bei der Bahn. Man hört ja, also mir geht es auch ganz oft so, wenn die Durchsagen sind, ich verstehe nur die Hälfte, weil sie doch so schlecht oder unklar sind. Und dann kann ich es nochmal nachlesen. Auch das, ne, erkämpft von gehörlosen Menschen, die sagen, nützt uns ja nichts, wenn wir eine Ansage auf der Bahn, mhm. auf dem Bahnsteig haben und wir können es jetzt lesen. Fand ich grandios. Und wenn ich jetzt so durch die Welt gehe, denke ich, ja, genau. Das sind so Sachen, die kommen uns allen zugute. Man muss einfach offener sein und gucken, mhm. Kleine Dinge oder ja, für die für alle gut sind. Das war mhm. das, was mich so beschäftigt hat.
Mhm. Bei mir hörst du das Wort Gebärdenpoesie. Das hat also das hat mir viel zum Nachdenken gegeben, was wir als also wahrnehmen und was für uns so selbstverständlich mhm. ist. Zum Beispiel Musik hier ein ganz,
ja,
ganz
das
wichtiges
auch.
Thema.
Ja, ja.
Und wie viel da transportiert wird und dass das halt für manche Menschen ja erstmal ganz, also dass man überhaupt erstmal auf die Idee kommt, das zu über, sag ich mal,
ja,
zu erschließen.
Oder
zu erschließen.
So, ja, ja.
Und das dann ja eigentlich auch nochmal ganz neu verstehen muss, um es kommunizierbar zu machen.
Mhm. Ja, fand ich auch ganz stark. Ja, das zweite Interview oder ist das dritte Interview? Ich bin mir jetzt nicht, das dritte.
Dritte.
Ich finde diese Formate wahnsinnig gut. Also auch das hat mir ganz doll Spaß gemacht. Das, man nimmt eine Menge mit, dann finde ich immer. Also mir ging das auch so. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch die Weihnachtszeit, wo man vielleicht auch offener für solche Aktivitäten ist, wo Projekte, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Vielleicht, weil sie jetzt auch gerade sichtbar werden. Ne? Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber man hört viel davon. Ich hörte gerade unlängst im Radio, dass in der Seemannsmission ehrenamtlich kleine Päckchen gepackt werden, über 1500 oder so müssen die da packen, für die Seeleute, die auf der Welt verstreut sind und nicht bei ihren Familien sein können. Und das ist auch alles ehrenamtlich, Obdachlosenhilfe im Winter, Seniorenbesuche oder jetzt wie in dem Fall hier in unserem Viertel zum Beispiel die AG Barrierefrei, viele andere Aktive, die sich da ehrenamtlich einsetzen. Ja, wir haben gerade gehört, es braucht nicht nur aktive Mithilfe, sondern von uns allen die Bereitschaft und das Bewusstsein für die Mitmenschen, damit am Ende für alle etwas zum Positiven verändert werden kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr die Zeit gefunden habt. Wir hätten gerne ganz viele Gäste eingeladen und wir hatten ja das Thema Weihnachten, die aus verschiedensten Gründen dann jetzt in dem hoffentlich nicht allzu großen Stress bei allen, dann keine Zeit gefunden haben. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns heute gesehen haben.
Ja, vielen Dank, Marek, dass du uns hier heute durch das Gespräch geführt hast. Ganz, ganz wunderbar. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Und für uns als Team jetzt kann ich mich oder verabschiede ich mich. Es war für uns passend zu Weihnachten ein Fest, mit euch da draußen durch dieses Jahr gegangen zu sein. Und wir freuen uns als Team auf 2026 mit vielen tollen Gästen, spannenden neuen Erlebnissen und Themen und natürlich auch auf die Herausforderungen, die da auf uns warten. Eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2026. Bleibt gesund, neugierig und großartig.
Yes, yo!
Wir bedanken uns für das Interesse der Zuhörenden und natürlich bei unseren Gästen, bei Sangeeta Fager und Roman Daniels. Das tolle Interview haben Sangeeta Fager und Josephine Lode geführt. Nochmal einen ganz besonderen Dank und liebe Grüße an Ines Helke. Ihr Gastgeber war Marek Stokic, Musik Marek Stokic und Raphael Jürgens. Dies ist eine Gemeinschaftsproduktion des Baschcast-Teams. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Folge.